Ich bin ganz lange mit diesem Gefühl, das passt dann wahrscheinlich zu, ich genüge nicht oder Angst ersetzt zu werden. Ich muss Leistung bringen oder meine Eltern wollen vielleicht ein anderes Kind lieber als mich.
Hallo, herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Psychotherapeutin und Podcasterin und Buchautorin. Und heute ist Ali bei mir und Ali kommt aus Afghanistan, beziehungsweise seine Eltern. Er selbst ist Deutscher und er sagt selbst, dass er unter Bindungsangst leidet. Aber dieses Thema überlappt bei ihm so ein bisschen auch mit seiner Herkunftsfamilie beziehungsweise kulturellen Normen, die auch dort eben vorherrschen. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam auf die Reise begeben, was seine Bindungsangst wirklich ausmacht und was die tiefer liegenden Gründe dafür sind, ob es viel mit der Kultur zu tun hat oder einfach nur mit tiefen Prägungen, die eher auf der Erziehung beruhen als auf der Kultur sozusagen, oder ob es vielleicht eine Mischung von beiden ist. Ich bin gespannt. Hallo Ali, herzlich willkommen hier bei Stahl aber herzlich. Freut mich, dass du da bist und du sitzt mir so strahlend gegenüber, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass du ein Problem hast. Aber ich glaube, sonst wärst du ja nicht hier, oder?
Das ist richtig. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich habe tatsächlich ein Problem und bin hier in der Hoffnung, dass wir da irgendwie eine Richtung kriegen, wo ich mit meiner Therapeutin auch drüber sprechen kann.
Ah, okay, du hast eine Therapeutin.
Genau, aber erst seit einem Monat, anderthalb.
Okay, weiß sie, dass du hier bist?
Nee, sie weiß nicht, dass ich hier bin.
Okay. Aber du willst es ihr erzählen, oder wie?
Das weiß ich noch nicht. Weiß ja nicht, ob sie sich dann vielleicht irgendwie angegriffen fühlt oder muss ich mal schauen, wie ich das sensibel vielleicht rüberbringe.
Ah.
Aber ja, mit den Learnings, die werde ich auf jeden Fall ansprechen, woher ich die dann habe. Das entscheide ich dann noch.
Ich glaube, du musst deine Therapeutin nicht schonen in dem Sinne. Hier, das ist ja auch was außer der Reihe und was Besonderes. Eigentlich sollten ja die Therapeuten die Verantwortung haben, nicht die Klienten.
Ja, so gut kenne ich sie noch nicht, aber klingt plausibel, ja.
Aber vielleicht hast du ja auch ein Thema mit Verantwortung. Was ist denn überhaupt dein Thema?
Mein Thema ist, ich vermute, dass ich ein großes Bindungsthema habe, dass ich bindungsängstlich bin. Vor allem habe ich das gemerkt in meiner letzten Trennung. Habe ich einfach gemerkt, da sind so viele Themen. Ich würde gern verstehen, woher dieses Muster kommt. Mir ist aufgefallen, das ist immer ein ähnliches Muster und auch das ähnliche Muster, was du mal in deinem Podcast beschreibst. Und ich würde gern irgendwie verstehen, woher kommt das? Und ich möchte was dagegen tun. Weil einerseits habe ich das Gefühl, ich bin bindungsängstlich, aber ich wünsche mir auch eine Bindung. Ich wünsche mir eine feste Partnerschaft. Und das Muster wiederholt sich immer. Und immer oder in der Regel bin ich derjenige, der das dann beendet und sagt, Feierabend. Und das ist auch immer so eine zentrale Frage in jeder Kennenlernphase bei mir, die aufpoppt. Möchte ich diese Person meiner Familie vorstellen?
Und okay, also deine Familie spielt eine ganz besondere Rolle?
Das spielt eine ganz besondere Rolle, habe ich das Gefühl, ja.
Mhm. Warum oder wie kommt's? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Also meine Familie ist vor über 30 Jahren aus Afghanistan geflohen. Die haben da ganz viel Krieg miterlebt und über eine bestimmte Route über Russland dann damals geflohen. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich war ein Baby. Ich hatte aber meinen ersten Geburtstag in Deutschland. Und ich habe festgestellt, dass in unseren Kulturkreisen, im Vergleich zu meinen Freunden, die aus Deutschland kommen, der Begriff Familie auch weiter gefasst wird als jetzt bei meinen deutschen Freunden. Ja, für uns gehört Familie, zur Familie gehört Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins. Ja, und als ich da jetzt gerade die letzten zwei Monate viel drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass da schon die Familie einen ganz großen Einfluss hat auf meine Entscheidungen, die ich treffe, auf meine Gefühlswelt, und das möchte ich gar nicht. Und deswegen bin ich hier, um mit deiner Hilfe zu schauen. Ja, ich habe viele Fäden frei geschaufelt, sage ich mal, und mir fehlt noch so ein bisschen, okay, in welchen dieser Faden soll ich entlang gehen, wo ist das Gold am Ende? Was kann mir helfen? Weil ich möchte diese Beziehungsangst oder dieses beziehungsängstliche Verhalten, möchte ich gar nicht.
Also normalerweise ist ja Bindungsangst etwas, was sehr viel mit frühen Prägungen zu tun hat und weniger jetzt in der Regel mit kulturellem Hintergrund. Aber es kann natürlich in deinem Fall sein, dass da zwei Sachen zusammenkommen. Dass du aufgrund früherer Prägungen sowieso eine Bindungsangst hast, aber dass vielleicht ein zusätzlicher Erwartungsdruck den du in deiner Familie verspürst und zusätzlich nochmal vielleicht andere Normen, die davor herrschen, dass das sozusagen nochmal wie Dünger ist für deine Bindungsangst, also dass das noch oben drauf kommt. Und du hast ja eben gesagt, du hättest schon einige rote Fäden für dich gefunden. Du hast es ein bisschen anders formuliert, aber dir wären schon so ein paar Sachen klar geworden. Vielleicht können wir damit anfangen. Also was hast du denn für dich erkannt? Du scheinst dich ja schon sehr zu diesem Thema analysiert und reflektiert zu haben. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen zusammengefasst erzählen, was glaubst du denn, was ist so ein roter Faden bei dir?
Also ich habe das Gefühl, es sind mehrere Faktoren. Ich weiß aber nicht genau, welcher Faktor so der ausschlaggebende Faktor ist. Also ich habe festgestellt, ich habe eine Angst vor Ablehnung, Verlustangst. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, woher das kommt. Kann ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe festgestellt, dass ich in der Kindheit oft das Gefühl hatte, ich habe Angst, vergessen zu werden und ich bin unsichtbar. Und das ist nicht etwas, was meine Eltern mir unbedingt mitgegeben haben, sondern deswegen habe ich gesagt, der Begriff Familie wird bei uns ein bisschen weiter gefasst. Das kam viel auch durch Tanten und durch meine Oma, durch die größere Familie, Cousins, Cousinen. Da wird sehr viel geurteilt und ich glaube, was bei mir ein großes Thema ist, ich kann mich davon ganz gut abgrenzen, aber ich vertraue nicht darauf, dass meine Mutter sich da ganz gut abgrenzen kann. Und die Vergangenheit zeigt, dass meine Mama, das wird jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, dass das Thema Schuld immer ganz, ganz groß ist bei uns. Seit ich denken kann, ist das Thema meine Tante, zu der habe ich gar kein gutes Verhältnis, auch eigentlich kaum Kontakt, aber meine Mama schon. Und so wirklich, was sich immer durchzieht, ist, meine Tante hat uns damals geholfen, aus Afghanistan zu fliehen. Wir stehen in ihrer Schuld. Ja, und in diesen letzten 30 plus Jahren hat sie so viel Schaden angerichtet und auch dafür gesorgt, dass meine Familie teilweise ausgegrenzt wird, etc. Und ich habe einfach nur
mit... afghanischen Community auf...
Bei uns in der engen Familie.
Bei euch in der engen
Familie. In der engen Familie, ne? Dann haben meine Tanten, meine anderen Tanten und Onkels mit meiner Mama nicht mehr geredet und entsprechend nicht mehr mit unserer Familie. Und dann gab es Familienfeste, wo wir nicht eingeladen waren und solche extremen Dinger. Genau, und ich habe einfach gemerkt, dass meine Mama... Ich liebe sie. Sie ist wirklich die selbstloseste Person, die ich kenne. Die hat sich da einfach nie wirklich abgegrenzt und sich und uns nie wirklich beschützt und gesagt, ey, das stimmt nicht. Und alles einfach in sich hineingefressen und in sich hineingefressen. Und daher kommt, glaube ich, so ein bisschen meine Angst, negativ aufzufallen. So, ich weiß nicht, vielleicht möchte ich dann, also diese Angst vor Ablehnung oder dieser Druck von außen. Ich selber, glaube, kann dem gut widerstehen. Aber ich habe halt wirklich Angst, okay, was macht meine Mama, was passiert mit meiner Mama da?
Sag mal, ist das auch so ein typisches Einwanderungsthema, so diese Angst, zu viel aufzufallen oder abgelehnt zu werden? Weil irgendwie fühlt sich das ja gerade so ein bisschen an. Also würdest du sagen, das ist auch so ein Integrationsdruck, den die Familie mitgebracht hat?
Ich weiß nicht, wie es für andere Familien ist, aber ich habe natürlich viele Freunde, die auch aus dem arabischen Kontext sind, türkischen Kontext und da sind ähnliche Themen, ne? Dass da wirklich viel geurteilt wird hintenrum und da wird über banale Sachen werden da gestritten und da kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein Thema sein kann. Also zumindest in meiner Bubble, sage ich mal, ist das oft ein Thema, gerade wenn man Migrationshintergrund hat, dass da diese weitere Familie, dass man sich da nicht so gut abgrenzen kann. Es geht immer darum, das Gesicht zu wahren, ne, und auch so eine gewisse Scham zu vermeiden vor den anderen. Ne, also um mich persönlich geht es mir da nicht, dessen bin ich mir relativ bewusst mittlerweile. Es geht mir tatsächlich immer darum, okay, ich fange mal anders an. Ich wohne beispielsweise auch nicht in der Heimatstadt meiner Eltern. Ich wohne eine Stunde ungefähr entfernt. Und da fühle ich mich einfach freier, weil da bin ich Ali und nicht der Sohn von. Ja, und gerade so in Afghanistan oder in der Türkei oder das hast du eigentlich überall, da bist du eigentlich bekannt als Sohn oder Tochter von. Ja, und da hat das Spektrum drumherum, Onkels, Tanten, Nachbarn teilweise, haben auch Einfluss auf deine Erziehung teilweise. Ne? Und die Eltern sind damit einverstanden und wünschen sich das sogar. Ja, also das ist schon ein sehr großer familiärer Druck. Und ich kann mir vorstellen, dass meine Bindungsangst, ich weiß nicht, ob es schon eine Bindungsangst ist, aber mein Thema mit Bindung, da so aus der Ecke kommen kann.
Inwiefern? Wie würdest du da jetzt die Verbindung ziehen? Also, oder machen wir es mal ganz konkret. Also, wie wirkt sich, vielleicht gucken wir mal im ersten Schritt, wie wirkt sich deine Bindungsangst aus und wie würdest du den Link sehen zu der kulturellen Herkunft? Weil wir haben ja hier eigentlich zwei Gesprächsebenen. Die eine ist, die haben wir noch gar nicht aufgemacht, das sind frühe Prägungen. Und damit hat ja Bindungsangst sehr viel oft zu tun. Und das andere ist diese kulturelle Prägung, die eben da ist und die ja bei dir, wie du jetzt so dargestellt hast, dass da einfach viel Druck auch in der Familie ist. Weil alle irgendwie mitreden, weil alle eine Meinung haben. Die Meinung ist nicht immer gut. Und das schränkt ja auch irgendwie die gefühlte Freiheit ziemlich stark ein. Und das ist natürlich auch leicht mit Bindungsangst zu verbinden. Was passiert bei dir denn konkret, wenn du so einen bindungsängstlichen Anfall hast, sag ich mal?
Vielleicht kann ich das ja am Beispiel meiner letzten Kennenlernphase mal erörtern. Die ist noch gar nicht so lange her. Ich habe eine tolle Frau kennengelernt Ende letzten Jahres. Ging das irgendwie ein paar Monate. Und
bist du jetzt zum Beispiel aus der deutschen Kultur oder auch aus der arabischen?
Sie war eher aus der deutschen Kultur. Mhm. Ja, und am Anfang war alles super. Ich würde sagen, ich behandle meine Partnerin auch immer sehr gut. Ich bin sehr aufmerksam. Und mir fällt es dann schwer, an einem bestimmten Punkt zu sagen, okay, ist da jetzt die Bindungsangst, die kickt, oder sind das einfach unterschiedliche Werte? Und mit der Zeit hat ihr Verhalten...
Was passiert denn dann konkret? Sag nochmal so ganz konkret.
Eine ganz, ganz spezielle Situation war, als sie mir nach ein paar Monaten erzählt hat, dass sie damals in der Vergangenheit teilweise schon mit 13, 14 schon sehr oft mit ihren Schwestern in der Diskothek war, 3-4 Mal die Woche. Ja, und in mir wird es dann hier so in dem Bereich, im Brustbereich, so ein mulmiges Gefühl, es wird ein bisschen warm, komisches Gefühl, ganz unangenehm.
Und was sagt dir dieses Gefühl, wenn du das in Worte formulieren würdest? Das ist ja wie so eine Art Warnung, oder?
Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ein vorgezogenes Schamgefühl ist sogar, woher auch immer das kommt. Weil ab dem Moment habe ich mir gedacht, okay, möchte ich diese Frau meiner Familie vorstellen? Und zudem habe ich mich in die Zukunft gerichtet, gefragt, okay, möchte ich, dass diese Frau die Mutter meiner Kinder später ist? Was gibt sie unseren Kindern mit?
Okay, also welche Werte spielen denn da eine Rolle, wenn wir die mal formulieren? Da sind ja irgendwelche Werte mit dir in dir verletzt.
Ich glaube, ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich glaube, dass das eine Art Verlustangst in mir triggert. Ich glaube, das Thema Verlustangst ist ganz groß bei mir, weil in meinem Kopf spielt sich dann, okay, wenn sie in Zukunft dann auch noch so oft feiern geht und ich verbinde aus anderen Erfahrungen Feiern mit, die Gefahr, fremd zu gehen, ist größer. Ja, und diese Angst vor Ablehnung, da habe ich auch eine Vermutung, woher das kommt. Und ich glaube, das ist die Verlustangst, die bei mir da an der Stelle ausgelöst wird.
Okay.
Weil ich dann denke, okay, in der Zukunft ist die Gefahr, ist das Risiko einfach höher, gegebenenfalls verlassen zu werden oder betrogen zu werden für jemand anderes, durch jemand anderen ersetzt zu werden. Das ist auch ein ganz großer Punkt bei mir. Und ich vermute, dass das eher so das Ding ist, was bei mir dann
kickt. Okay. Also es geht jetzt nicht so um Werte, dass vielleicht, also es für ein afghanisches Mädchen völlig unvorstellbar ist, irgendwie allein in irgendwie Diskos zu gehen. Es geht jetzt weniger so um traditionelle Werte, sondern
überhaupt nicht,
dass sie da so eine Autonomie hat. Sie geht feiern, sie geht tanzen, sie geht alleine los, die deine Verlustangst triggert.
Ja, ich bin ja auch irgendwie so zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Ne? Ja. Ich bin ja jetzt nicht so streng muslimisch noch irgendwie pur deutsch. Ich bin da irgendwie so ein Mix und ich glaube, so geht's vielen. Und ich würde mich aber tatsächlich eher Richtung deutsch, freiheitlich deutsch ansiedeln. Weniger afghanisch. Die Kultur habe ich natürlich zu Hause mitgekriegt, durch meine Eltern und durch meine Geschwister und durch meine Onkel und Tanten. Aber ich sehe mich da tatsächlich eher als Deutscher. Mhm. Und ich will ja auch keine Beziehung mit einer Frau, die Kopftuch trägt oder weiß ich nicht. In die Richtung will ich ja gar nicht. Ne? Ich merke nur, dass ich da ein ganz großes Thema mit Verlustangst und Angst vor Ablehnung und Angst ersetzt zu werden habe.
Okay.
Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das aus der Kindheit kommt.
Okay. Also dann wäre es ja doch in Richtung so eine ganz klassische Bindungsangst.
Das ist auch meine Vermutung.
Für mein Interesse, Wie steht denn deine Familie zu einer deutschen Frau?
Die sind da super offen.
Okay.
Ja, die also, meine Familie hat nie irgendwelche Erwartungen geäußert, deine Frau muss so, so oder so sein. Das ist alles in meinem Kopf und alles so ein bisschen, habe ich das Gefühl, um meine Eltern auch zu schützen, weil meine Eltern haben mit meinen Geschwistern schon die ein oder andere sehr, sehr schwierige Trennung durchgemacht. Und ich habe gesehen, was das mit denen gemacht hat, emotional und körperlich auch. Und ich glaube.
Also deine Geschwister hatten Scheidungen oder?
Genau.
Und das ist hat deine Eltern total belastet.
Ja, das hat meine Eltern total belastet, ja. Also die hatten Scheidungen, die auch sehr mit sehr viel Streit zu tun hatten. Ne? Also es ist in sehr viel Streit auseinandergegangen und gerade in dieser afghanischen Community ist ja wie ein Laubfeuer, sagt man, glaube ich. Ne? Das spreadet dann komplett und jeder weiß Bescheid. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was mich da irgendwie als wäre da so eine Schnur hinten. Ne? Ich möchte Richtung Bindung gehen, aber irgendwas hält mich da trotzdem hinten noch ein bisschen fest. Und da kann ich noch nicht so ganz greifen, was so das Hauptthema ist.
Aha, da hören meine Therapeutenohren wieder auf. Hier geht es wieder um das Thema Verantwortung. Und da hatte ich ja schon mal so ganz kurz so den Eindruck, ganz am Anfang des Gesprächs, wo er so ein bisschen Sorge hatte, dass seine Therapeutin vielleicht enttäuscht sein könnte oder das missbilligen könnte, dass er sozusagen in Anführungsstrichen bei mir fremd geht und sich von mir auch noch Rat einholt. Und das ist ein ganz häufiges Thema von Klienten und Klientinnen, dass sie gemäß ihrem eigenen Muster, nämlich viel Verantwortung zu übernehmen für das Wohlbefinden ihres Gegenübers, das auch oft so in der Psychotherapie dann empfinden, dass sie eigentlich ihre Therapeuten oder Therapeutin glücklich machen wollen, beziehungsweise eben auch gute Klienten sein möchten. Und natürlich haben wir alle, das ist unser genetisches Erbe von der Evolution, ein Verantwortungsthema am Laufen, weil wir alle Anschluss und Bindung haben wollen. Das heißt, wir machen uns alle immer ein bisschen Gedanken darüber, wie fühlt sich mein Gegenüber gerade mit mir. Aber Menschen, die sowieso schon von Haus aus, von ihrer Prägung her, ein großes Verantwortungsthema mitbekommen haben, bei denen ist dieses Thema natürlich lauter und größer. Und das, denke ich, ist hier eben beim Ali auch der Fall, aufgrund der Erfahrung, die er eben in seiner Herkunftsfamilie gemacht hat. Ich höre da raus ein ziemliches Verantwortungsthema.
Okay.
Weil es ja im Grunde heißt, ich bin für das Wohlbefinden meiner Eltern verantwortlich. Und ich habe erlebt, wie die gelitten haben, sogar körperlich, weil meine Geschwister zum Teil so problematische Trennungen und Scheidungen hatten. Und wenn ich mich binde, dann muss das echt sicher sein. Dass es auch wirklich genau die richtige ist und dass ich keinen enttäusche, dass ich erstmal selber nicht enttäuscht werde, das ist Prio Nummer eins. Aber ich will auch mein Umfeld nicht enttäuschen und meine Eltern noch belasten. Ja.
Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen Angst, mein Gesicht zu Hause zu verlieren, obwohl das Quatsch ist, weil ich habe das Gefühl, über die Jahre bin ich so ein bisschen die Stimme der Vernunft geworden bei uns. Mhm. Ich sehe ganz oft, dass meine Geschwister Entscheidungen treffen, wo ich mir nur an den Kopf fasse und denke, die Wand ist 3 Meter weiter, jeder sieht, dass du da jetzt gegenläufst, warum machst du das? Mhm. Und ich bin da oft derjenige, wenn ich gefragt werde, ich sage, ich würde es nicht machen, das und das passiert. Und in 80-90% der Fälle hatte ich leider recht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Angst vor dieser Scham, wenn ich dann da irgendwie mal als, ich mache mal in Anführungszeichen, als Opfer dastehe, derjenige, der verlassen wurde oder eine falsche Beziehung hatte.
Also noch ein Druck obendrauf.
Den ich mir selber mache.
Ja, also da hast du natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz. Und ich meine, das Epizentrum ist ja normalerweise von allem, und das hast du auch schon angesprochen, implizit hast du es angesprochen, indem du deine Verlustangst erwähnt hast, ist ja so ein Gefühl von, ich genüge nicht. Also im tiefsten Inneren. Sonst müsstest du keinen Verlust fürchten, wenn du dich total gut finden würdest. Warum sollte man dich verlassen? du hättest nicht so einen großen Druck mit deinem Ansehen. Du wärst ein Stück weit gelassener, wenn du im Innersten das Gefühl hättest, dass du völlig in Ordnung bist, wie du bist. Und es würde dir auch leichter fallen, dich noch ein bisschen besser von Erwartungen in deinem Umfeld oder von deinen Eltern abzugrenzen. Also im Tiefsten ist da ja noch so ein Selbstwert-Päckchen.
Definitiv. Ja, auf jeden Fall.
Und du sagtest, da waren auch Erlebnisse in der frühen Kindheit. Du hattest ja eben schon mal angedeutet, dass nicht alles immer so einfach war. Magst du da mal ein bisschen erzählen, womit das... Und ich weiß gar nicht, was dein Glaubenssatz ist. Ich habe jetzt mal, ich genüge nicht, weil meistens geht das ja so in die Richtung.
Ich genüge nicht, das ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Also ich war als Kind, und ich rede jetzt wirklich von 2, 3, 4 Jahre alt, daran erinnere ich mich tatsächlich noch, ich war ein sehr ängstliches Kind. Und ich glaube, eine der ersten Erinnerungen, die ich habe, ist, ich weiß noch, da muss ich irgendwie um die 3, 4 Jahre alt gewesen sein. Da waren wir, meine Tante hat damals mit meiner Oma in einem Flüchtlingswohnheim gewohnt und die ersten 7, 8 Jahre meines Lebens habe ich auch in einem Flüchtlingswohnheim gelebt. Und wir waren dann bei meiner Tante und bei meiner Oma zu Besuch. Ich bin dann als Kind, ich war 3, 4 Jahre alt, eingeschlafen und bin wieder aufgewacht und meine Eltern waren weg. Und haben mich dann da gelassen bei meiner Tante und bei meiner Oma. Und ich bin aufgewacht und für mich war vorbei. Ich habe geweint und in derselben Nacht habe ich meine Tante im Prinzip gedrängt, mich nach Hause zu bringen. Und das muss irgendwie 22 Uhr gewesen sein, 21, 22 Uhr. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass ich da so ein bisschen auch das Gefühl, Angst vergessen zu werden, etabliert hat. Weil ich erinnere mich auch im Kindergarten, das wirklich, als hätte ich es gerade vor mir, ich saß wirklich vor dem Tor am Eingang oder Ausgang, da war so eine Holzbank im Kindergarten. Und ich habe da wirklich stundenlang gesessen, also fühlt sich jetzt für mich wie stundenlang an, wenn ich mich daran erinnere, habe da stundenlang gesessen und nur darauf gewartet, dass mein Papa mich abholt. Ne? Da saß ich dann. Das war ein so ein Thema und ich habe, glaube ich, noch so einen Glaubenssatz, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es ein Glaubenssatz ist, aber ich hatte oft das Gefühl, unsichtbar zu sein. Meine Oma beispielsweise hatte viele Enkelkinder. Wir waren allein in Deutschland, jetzt in der Heimatstadt meiner Eltern, bestimmt 15 bis 20 Enkelkinder, die sie hatte. Und ich erinnere mich ganz oft dran, dass so meine Cousinen und Cousins dann irgendwie, dann haben die da irgendwie einen kleinen Tanz gemacht oder so und dann haben die irgendwie einen 5er oder 10er zugesteckt bekommen. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal meine Mama gefragt habe, beziehungsweise meiner Mama gesagt habe, ich habe gesagt, du, ich glaube, meine Oma weiß nicht mal, wie ich heiße. Ne? So. Und das ist mir vor kurzem erst wieder eingefallen, dass ich das damals gedacht habe und meiner Mama auch diese Frage wirklich gestellt habe. Und da hast du so ein bisschen das Ding, das Gefühl, unsichtbar zu sein. Ja, und vor allem auch ersetzt zu werden. Das ist ein Thema, meine Tante, das kam nicht mal von meinen Eltern. Meine Tante hat uns Kinder oft verglichen und gesagt, hier, wenn der das kann, warum kannst du das nicht? Sei es schulische Themen etc. So, der hat 2 Augen, der hat eine Nase, der hat einen Mund. Du hast auch 2 Augen, eine Nase und einen Mund. Warum kann der das und du nicht? Und ich bin ganz lange mit diesem Gefühl, das passt dann wahrscheinlich zu, ich genüge nicht, oder Angst ersetzt zu werden. Ich muss Leistung bringen oder meine Eltern wollen vielleicht ein anderes Kind lieber als mich.
Ja? Okay.
Oder ich muss was leisten, um geliebt zu werden.
Okay.
Ja, das sagst du ja auch, glaube ich, oft in deinem Podcast und da finde ich mich oft wieder.
Ja. Und da passt natürlich auch total dazu, dass du dann getriggert bist, wenn die Freundin sagt, dass sie früher oft in der Disco war. Weil im tiefsten Inneren hast du ja das Gefühl, dass du sehr ersetzbar wärst.
Ja, könnte ich mir vorstellen, ja.
Zumindest irgendwas, was so in die Richtung geht.
Ja, ich merke, dass ich mir besonders Mühe gebe, um besonders zu sein.
Ja.
Ne? So derjenige zu sein, der sie besonders gut behandelt hat. Ne? Es macht mir auch Spaß. Ich glaube, das habe ich von meiner Mama. Ich kümmere mich gerne um Menschen. Ich bin gerne fürsorglich, bringe gerne Blumen mit. Das ist jetzt nichts, was ich explizit mache, aber ich glaube, unterbewusst mache ich das wahrscheinlich, um dieser besondere Partner zu sein um einen Grund zu haben, nicht verlassen zu werden.
Mhm. Fühlt sich das auch manchmal anstrengend für dich an?
Es fühlt sich anstrengend an, wenn es nicht gesehen wird. Das hatte ich bei meiner letzten Kennenlernphase, so nennt man das ja, oder Situationship nennt man das ja jetzt. Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich gebe und gebe und gebe, es kommt einfach nicht an. Ne, und das war auch ganz witzig oder sehr interessant. Ich hatte mich von ihr getrennt, weil ich irgendwann gesagt habe, ich habe keine Pfeile mehr im Köcher. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie ich dich noch zufriedenstellen kann, weil ich alles gegeben habe aus meiner Sicht. Und dann haben wir noch ein bisschen gesprochen, wollten wir es nochmal versuchen. Und dann hat sie einige Wochen später gesagt, sie möchte sich trennen, weil sie das Gefühl hat, sie kann nicht so sein, wie sie ist. Und da war gefühlstechnisch auch alles gut. Und dann habe ich sie ungefähr 3-4 Wochen mit einem anderen Mann gesehen. Und ich vermute, das war ihr Ex-Freund. Und das hat mich komplett aus dem Hocker gehauen. Ne, sobald ein anderer Mann da irgendwie im Spiel war und das ist meiner Meinung nach ihr Ex-Freund oder ein Ex-Partner war, hat es für mich nochmal schlimmer gemacht. Und da habe ich gemerkt, ey, du hast ein Thema mit Bindung, mit Angst ersetzt zu werden, Verlustangst. Weil der Kopf weiß, sie war einfach nicht diejenige. Sie war eine tolle Frau, aber es hat einfach nicht gepasst. Aber die Diskrepanz zwischen Herz und Kopf, die war so groß und ich dachte mir, okay, das Herz ist noch das innere Kind und der Kopf ist dann das erwachsene Ich. Aber irgendwie haben die aneinander vorbeigeredet und das war echt hart, als ich gesehen habe, dass die dann da mit jemand anderem war.
Ja, das hat ja wieder dieses, ich bin ersetzbar, ne?
Mhm, ja.
Voll getriggert. Und was mir eben so aufgefallen ist, in dem, was du erzählt hast, du hast die Formulierung gebraucht, ich habe alles gegeben. Also das ist schon sehr tief in dir drin, dass es nicht reicht, dass du da bist. Das ist schon sehr, sehr tief.
Ja.
Dass man irgendwie so in meiner Welt, was weiß ich, man ist zusammen und man erzählt und jeder kann Ja oder Nein sagen. Aber dieses, ich muss ständig geben, also auf die Idee würde ich jetzt per se erstmal nicht so kommen, weil ich aber auch davon ausgehe, dass ich genüge. Ich sage dir das so, weil man ist ja so wahnsinnig immer mit sich selber identifiziert. Also einfach mal, um so ein Bild aufzumachen, wie es auch gehen könnte, dass man da mehr in sich ruht. Und das ist bei dir so nicht der Fall. Also dein Selbstwert ist an der Stelle einfach ein bisschen angeschlagen. Und da gibt es ja einige rote Fäden in deiner Familie von Erlebnissen, die das auch erklären. Und aber wichtig zu verstehen ist ja, dass du aus dieser Prägung heraus handelst und die Welt wahrnimmst. Das ist deine Prägung. Also, und die ist ja wie immer in der Vergangenheit verhaftet. Das heißt, du müsstest ja im ersten Schritt so ein neues Selbstverständnis entwickeln von dir, ein neues Bild von dir, ein neues Selbstbild. Also eigentlich ein bisschen anderes Selbstwertgefühl, sodass du mehr in dir ruhen kannst und diese Verlustangst nicht so stark ist.
Ja, das Ding ist, am Anfang habe ich diese Verlustangst gar nicht. Deswegen fällt es mir schwer herauszufinden, ob das dann wirklich ein Bindungsthema ist oder ob man sagt, die Werte stimmen einfach nicht überein. Da tue ich mich ein bisschen schwer, das zu differenzieren.
Mhm. Dann lass uns mal hingucken, ab wann denn die Verlustangst auftaucht. Irgendwann kommt sie ja immer. Wann geht das denn los, dass du so den Schwächenzoom bekommst? Also das ist ja, was du geschildert hast. Ne? Du kriegst dann irgendwann Zweifel. Am Anfang ist sie so die Prinzessin eigentlich und dann kommt irgendwie so ein Zweifel. Dann reicht ein Satz wie, was weiß ich, war früher mit 13, 14 schon vielen Diskotheken und plötzlich passiert was. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ein wiederkehrendes Muster, dass du plötzlich Zweifel bekommst. In welcher Phase der Beziehung passiert denn das?
Das Interessante ist, das passiert meistens in den ersten 2 bis 3 Monaten.
Mhm.
Aber ich tue mich dann ganz schwer, mich frühzeitig davon zu lösen und zu sagen, okay, ich merke, es passt nicht.
Moment, also aber vorher ja nicht. Du sagtest, also der Schwächenzoom setzt wo ein? oder die Verlustangst. Wann setzt die Verlustangst ein? Meistens gehen die miteinander einher, deswegen habe ich die jetzt ein bisschen in einen Topf geworfen.
Ja, bei mir meistens, wenn das Thema Feiern gehen oder Alkohol irgendwie mit im Spiel ist, merke ich. Also ich kann das gar nicht zeitlich eingrenzen, aber irgendwie, wenn das Thema Alkohol oder Feiern gehen irgendwie damit reinspielt oder irgendein anderer Mann oder so. Ne?
Wann kommt denn der Schwächensohn?
Meinst du jetzt zeitlich oder?
Ja, oder ist das in einem auch der Schwächensohn?
Das ist manchmal wie so ein Schalter. Mhm. Dann höre ich einmal etwas, wo ich denke, oh, und dann geht es schon in meinem Kopf in den Trennungsprozess.
Genau.
Und der dauert dann manchmal Wochen oder Monate, weil ich dann Gründe suche, mich dann wirklich trennen zu können. Weil ich kann oft meine Gefühle dann nicht beschreiben. Ich habe dann so ein Gefühl, ich weiß vom Kopf her, das ist eigentlich Quatsch, das ist die Vergangenheit, stört mich auch eigentlich gar nicht. Aber ich habe Angst, dann in diesen Konflikt zu gehen. Und wenn ich gefragt werde, ja, aber warum denn? Wenn ich sage, ich fühle es einfach nicht und ich habe Angst, mich da rechtfertigen zu müssen, weil ich es in dem Moment dann auch nicht beschreiben kann. Das ist einfach ein Gefühl in mir.
Okay, dann werde ich dir das Gefühl jetzt mal so analysieren, wie ich dieses Gefühl aufweise und verstehe. Du bist verliebt und dann bedroht etwas deine Verlustangst beziehungsweise wird die getriggert. Und da gibt es ganz typische Auslöser, eben Alkohol, sprich Kontrollverlust, feiern gehen und so weiter, ja. Und zack, kommt plötzlich diese Verlustangst auf den Plan. Also du brauchst erstmal so einen Grund. Am Anfang ist sie nicht da, aber dann. Und das ist aber auch genau im Grunde genommen dein Schwächensum. Genau in dem Moment denkst du, nee, geht nicht. Was soll ich mit einer Frau, die da immer feiern geht oder die Alkohol trinkt, wenn sie auf Partys ist, ja? Das ist wie eins. Weil dann dein System schon sofort denkt, ich muss raus in die Autonomie, da ist wieder meine Rettung. Also ich darf mich da nicht verlieren in dieser Beziehung, ja. Die wird mir das Herz brechen. Die ist nicht zuverlässig, auf die kann ich mich nicht verlassen, die wird mich austauschen. Ja? Und dann bist du auch abgeturnt.
Ja, du schreibst sehr gut, das ist genau das Muster.
Und das wird immer passieren. Es sei denn, du würdest dir tatsächlich eine ganz, ganz traditionelle Frau holen, die von all dem noch nie was gehört hat. Nur dann, glaube ich, wirst du dich einfach nicht verlieben und dann hast du das nächste Problem.
Das möchte ich ja auch nicht. Ne? Also, ich kriege ja auch ständig, ja, wann heiratest du denn? Und, ne? Hier, die ist hübsch und die ist hübsch und ich möchte gar nicht so eine traditionelle Frau. Ich möchte einfach eine Frau, wo es passt. Und deswegen bin ich ja hier, weil ich weiß, dass ganz viele dieser Themen mit mir zu tun haben und es wird nicht lang dauern, da werde ich die nächste tolle Frau kennenlernen und ich möchte nicht derjenige sein, der das dann sabotiert. Mhm. Ne? Und ich glaube, also das glaube ich wirklich, dass man da etwas machen kann. Ne, ja. Sonst wäre ich nicht hier, genau. Und würde die Geschichte auch nicht teilen.
Ja. Also wie so oft ist es immer so wichtig, mal für sich zu verstehen, was ist es eigentlich wirklich und das anzuerkennen. Denn sonst eiert man so rum und dann kommt man nicht zu Potte. Und das bist du eben auch, weil du sagst, am Anfang habe ich ja gar keine Verlustangst. Ich weiß gar nicht, ob es die Verlustangst ist. Das heißt, du verlierst dich dann so in unterschiedlichen Diagnosemöglichkeiten und dann kommst du natürlich nicht weiter. Richtig?
Das ist richtig. Ich weiß aber auch, dass ich diese Verlustangst am Anfang nicht habe, weil, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe auch durch die ganzen Dates und die ganzen Frauen, die ich kennengelernt habe, festgestellt, dass vieles, was für mich selbstverständlich ist, in der heutigen Dating-Welt scheinbar on top ist, ne? Keine Ahnung, wenn ich auf ein Date gehe, die Tür aufzuhalten oder ne, die Frau dann irgendwie zum Auto zu bringen, wenn es dunkel ist oder so.
Okay,
ne? Solche
also
Themen.
Das kann ich dir auch dann also formulieren. Du performst halt in den ersten 10 Wochen überdurchschnittlich. Das gibt dir Sicherheit.
Ja.
Ne? Das ist eine Selbstschutzstrategie, einfach möglichst perfekt zu sein, alles richtig zu machen. Aber mit der Selbstschutzstrategie, die hält ja nicht ewig vor.
Mhm.
weil du ja im tiefsten Inneren immer das Gefühl hast, dass du ja eigentlich nicht genügst. Also muss ja vielleicht auch irgendwann der Zeitpunkt kommen, dass du auffliegst oder dass die andere das irgendwann auch so sieht, ja, also dass dein Selbstbild.
Auffliegen ist ein sehr, sehr gutes Wort. Ja. Ja, da finde ich mich wieder.
Genau. Ja, die tiefsitzenden Glaubenssätze und die persönlichen Schutzstrategien, die ein Mensch entwickelt, die hängen natürlich ganz, ganz eng zusammen. Und eine häufige Kombination, die wir immer wieder und überall sehen, ist diese Kombination von ich genüge nicht oder Glaubenssätze, die alle so in diese Richtung gehen und so einem gewissen Leistungsdruck beziehungsweise auch Perfektionsstreben. Das heißt, wenn ich innerlich so das Gefühl habe, dass ich nicht genüge, dann muss ich das ja irgendwie kompensieren. Und viele kompensieren es eben damit, dass sie sich ganz besonders anstrengen, eben doch zu genügen. Und dieses Thema höre ich eben hier auch beim Ali raus, dass er so einen Druck hat, gut zu performen. Er hat das Thema Leistungsdruck ja auch schon mal erwähnt in diesem Gespräch. Also das Gegenteil von dem tiefen inneren Lebensgefühl, ich darf einfach da sein und einfach so im Gespräch teilhaben und es ist ein ständiges Geben und Nehmen. Nein, sondern eher immer so ein Gefühl, ich muss liefern. Und dahinter lauert natürlich dann auch immer die Angst, irgendwie aufzufliegen. Denn wenn ich ja im tiefsten Inneren nicht genüge und mich eigentlich damit identifiziere, dass ich gut liefere, könnte es ja dann trotzdem passieren, dass jemand, also so ist dann so die innerste Befürchtung, mal hinter meine Kulissen schaut und merkt, dass ich ja im tiefsten Inneren doch nicht genüge. Und dadurch entsteht für viele Betroffene immer so ein Druck und auch so eine gefühlte Diskrepanz zwischen dem, wie sie sich eigentlich fühlen und was sie aber im Äußeren, im Umgang mit anderen eben auch performen. Und dadurch wächst dann so ein Druck und im schlimmsten Fall entwickeln die Betroffenen so ein Imposter-Syndrom. Das hat er jetzt nicht, aber das wäre dann noch eine Steigerung. Immer das Gefühl, im Grunde genommen wie so ein Hochstapler oder Hochstaplerin unterwegs zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Ideal selbst, was man von sich selber entwirft, also Ideal, ich bin der Performer, ich bin der Gentleman, ich bin der total Nette und. Zu dem Real selbst, aber in Wirklichkeit genüge ich ja nicht. Also diese Diskrepanz möglichst klein zu halten, denn im Idealfall, wenn jemand ein wirklich gutes Selbstwertgefühl hat, dann ist dieses Real selbst relativ realistisch mit Stärken, mit Schwächen. Und das Ideal selbst spielt da gar nicht so eine große Rolle, weil Menschen, die ein sehr gutes Selbstwertgefühl haben, gar nicht so ein großes Ideal ständig vor sich hintragen. Also Ideal in dem Sinne, so muss ich sein, damit man mich annimmt, damit ich geliebt werde. Und dann kommt von der Frau irgendein Signal, was zu autonom ist oder zu viel Kontrollverlust auf deiner Seite ist, sie geht feiern, sie trinkt Alkohol, irgend sowas, ja. So, und dann bist du auf einen Schlag eigentlich ernüchtert. Das ist sofort direkt auch der Schwächenzoom. Geht gar nicht, ne? Was soll ich denn mit so einer? Und dann distanzierst du dich wieder. Vielleicht nicht sofort, erst noch ein bisschen rum, aber im Grunde ist das dann so der Killer. Und das ist dein Muster.
Ja.
Und das Epizentrum ist aber tatsächlich dein Selbstwertgefühl. Wäre das stabiler, hättest du am Anfang gar nicht das Gefühl, du müsstest so übermäßig performen. Und B, könntest du viel gelassener bleiben, wenn die Frau irgendetwas in dieser Richtung sagt, weil du denken würdest, so what? Wir sind ja jetzt zusammen und ich mache mir jetzt mal keine Sorgen, dass sie mir sofort wieder an Bord geht. Auch unter der Bedingung, dass sie mal ohne mich auf einer Party ist. Auch nicht unter der Bedingung, dass sie ohne mich auf einer Party ist und Alkohol trinkt. Ja, also du wärst da ja einfach nicht so getriggert, weil du viel mehr in dir selbst das Gefühl hättest, völlig zu genügen. Also warum soll sie mich verlassen? Und der zweite Punkt ist ja immer noch bei Bindungsangst, A, die Angst verlassen zu werden und B, ganz, ganz wichtig, das innerste Gefühl, das nicht zu überleben. Also dass dieses Verlassensein als Vorstellung es ist ja für jeden sehr unangenehm, aber für Menschen, die große Verlustangst haben und aus der Verlustangst Bindungsangst entwickeln, fühlt es sich halt geradezu devastating an. Ja, also das ist dann so ganz niederschmetternd oder eigentlich fast ein Gefühl, wie ich überlebe das gar nicht. Wenn ich mich wirklich einlasse und werde dann verlassen, so ein Gefühl von, das überlebe ich nicht. Also tödlich.
Ich weiß nicht, ob ich das gerade mit diesem tödlich so fühle. Aber es ist schon vieles, vieles dabei, was eigentlich genau meinem Muster entspricht. Und ja, dieses Performen am Anfang, das fällt mir gerade so ein bisschen schwer, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich da wirklich was vorspiele oder so, sondern das bin einfach ich mit Performen, ne, dann koche ich uns mal was oder, ne, bin aufmerksam, weiß ich nicht, das sind so kleine Themen, wo ich merke, okay, hier hebst du dich von anscheinend anderen Männern, die sie gedatet hat, ab. Ist jetzt nicht so, dass ich mir einen Plan mache, okay, ich muss sie jetzt heute begeistern und morgen muss ich hier, keine Ahnung, ein Auto kaufen etc. So überhaupt nicht. Das sind einfach, ja, das habe ich, glaube ich, von meiner Mama. So dieses, in der Love Language sagt man ja heutzutage, diese Act of Service, ja, dass ich meine Liebe gerne oder meine Gefühle gerne so ausdrücke. Ne, in Aufmerksamkeiten etc. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ich bewusst high performe, weil das ist bei mir dann nicht nur in diesen ersten 3 Monaten, sondern durchgehend. Ja, ich habe aber nur gegen Ende dann das Gefühl, okay, das, was ich mache, mein Verhalten ändert sich ja nicht, aber es wird gefühlt weniger geschätzt oder es kommt weniger an.
Ja, dann kommt wieder die Zweifel, ne?
Ja.
Die Angst oder so dieses Gefühl, jetzt reicht doch wieder nicht. Oder wie du vorhin gesagt hattest, das Gefühl, jetzt ist mein Köcher leer. Und klar ist dir das ein bisschen Fleisch und Blut. Und es bringt dir auch Spaß, so zu sein, wie du bist. Und es geht damit aber auch einher, trotzdem ein Gefühl von, ich muss auch ein bisschen performen, weil so ganz nur ich, das reicht nicht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das hast du ja vorhin auch gesagt, ne? Dieses, oder das hatte ich, glaube ich, gesagt, ich muss leisten, um geliebt zu werden und nicht ersetzt zu werden.
Richtig. Ne?
Wie kann ich mich denn davon lösen?
Tatsächlich über das Selbstwertgefühl. Also es ist ja die einzige Möglichkeit, wirklich dicht an dieses Selbstwertgefühl ranzukommen. Ein Gefühl, ich bin wichtig, ich darf so sein, wie ich bin. Ich werde gesehen, ich bin liebenswert. Dahin. Das heißt, das, was du so erlebt hast und die Erfahrungen, die du eben auch so ein bisschen hier geteilt hast von irgendwie vergessen werden oder der Papa holt dich nicht ab. Und ich denke, da werden ja noch mehr sein. Das waren jetzt nur so ein paar, die du jetzt mal beispielhaft herausgegriffen hast, die dich so geprägt haben. Dir da auf einer tiefsten Ebene klar zu machen, dass das überhaupt nichts über deinen Wert aussagt oder über deine Wichtigkeit, sondern eigentlich eher was über die Überforderung von deiner Tante, deiner Oma und wer alles noch mit dazugehört. Weil du hast als Kind daraus ja eine Schlussfolgerung gezogen. Ich bin nicht wichtig.
Ich bin unsichtbar, habe ich auch.
Und ich bin unsichtbar, genau. Und wer unsichtbar ist, der wird ja übersehen. Und wer übersehen wird, wird schnell vergessen. Und wer vergessen wird, der wird verlassen. Und das hast du so stark verinnerlicht. Aber wenn du jetzt mal rausgehst aus diesem innerlich damit identifiziert sein und einen Schritt zur Seite gehst und wirklich mal von deinem Erwachsenen-Ich drauf schaust, bist du unsichtbar?
Nein. Nee, bin ich nicht.
Sondern?
Naja, ich bin ja aus Fleisch und Blut. Ich bin sichtbar. Objektiv gesehen erstmal, ne? Sichtbar. Aber ob ich das in jeder Situation fühle, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ja, ich bin ja sichtbar.
Und wie siehst du dich, wenn du dich von außen siehst? wenn du wirklich von außen auf dich draus schaust, ja, was für einen jungen Mann siehst du da? Ja, hier greife ich auf eine meiner Lieblingsinterventionen zurück und wer diesen Podcast öfter hört oder andere Sachen von mir kennt, der wird die Intervention auch erkannt haben, weil sie ist so zentral und so wichtig. Wenn wir nämlich sehr identifiziert sind mit unseren Glaubenssätzen und den Gefühlen, die dazugehören, also bei Ali eben auch dieses Gefühl, irgendwie unsichtbar zu sein, vergessen zu werden, dann glauben wir ja da ganz fest dran. Und das beherrscht dann so unser Gefühl. Und deswegen ist es so wichtig, einfach mal ganz krass in den Verstand zu wechseln, weil vom Verstand aus können wir von außen auf uns drauf gucken. Ja, also wir sind dann sozusagen in der Beobachterperspektive auf die eigene Person und sind nicht mehr in der Feldperspektive, wo wir komplett identifiziert sind. Und von dort aus fällt es so viel leichter, die Realität zu erkennen, die Realität im Hier und Jetzt. Denn was ist die Realität? Die ist eigentlich immer dieselbe. Die alten Prägungen sind willkürlich, die sind von früher, die sind Missverständnisse zwischen Kindern, ihren Eltern und ihrem Umfeld. Aber sie fühlen sich so wahr an. Und nur vor allem aus dem Verstand heraus, aus der Beobachterperspektive, kann man diese Missverständnisse erkennen und sagen, verdammt, das war ja damals alles willkürlich. Und im Hier und Jetzt, guck mal her, natürlich bin ich sichtbar. Wie sollte es auch anders sein? Und auch zu erkennen, Mensch, da stehe ich in meinem Leben. Und einfach die Realität im Hier und Jetzt wahrzunehmen. Und das möchte ich mit Ali etwas trainieren. Denn wenn man das kann, das ist ja wirklich keine große Übung, dann kann man damit alle möglichen Themen in seinem Leben klar sehen, sortieren und letztlich dann natürlich auch ins Gefühl verankern. Aber ich sage immer, wenn der Kopf es noch nicht mehr klar hat, dann wird es das Gefühl auch niemals klar kriegen. Ich bin eine ganz große Freundin davon, es erstmal mit dem Kopf ganz klar zu kriegen, ganz klar zu sehen und es dann sozusagen ins Gefühl runterzuladen.
Ich sehe einen sympathischen jungen Mann, der sein Leben eigentlich im Griff hat. Der hat einen guten Job, hat seine eigene Wohnung, ist von niemandem abhängig. So sehe ich mich von außen.
Traust du dich nicht zu sagen, dass du einen gut aussehenden, sympathischen jungen Mann siehst?
Ich glaube, das traue ich mich nicht zu sagen.
Dann sag ich das jetzt.
Dankeschön.
Also eigentlich unübersehbar.
Ja, aber das tatsächlich, vielleicht sehe ich das auch so, vielleicht habe ich diese Punkte jetzt auch so genannt, weil ich damit aufgewachsen bin, dass diese Punkte wichtig sind. Ja, so hatte ich ja vorhin auch gesagt, das Thema Abhängigkeit und Schuld ist bei uns in der Familie ganz groß gewesen. Und daran messe ich anscheinend Erfolg, sage ich mal. Ne? Also ich habe auch so den Eindruck, im Vergleich zu meinen Geschwistern bin ich derjenige, bei dem oder wo alle denken, bei dem läuft's.
Mhm.
Ob es jetzt im Beruflichen ist oder im Privaten. Deswegen habe ich mich da ja auch so ein bisschen abgekapselt und isoliert. Nicht isoliert, aber abgekapselt. Ich wohne
abgegrenzt,
ja auch nicht.
Ja.
Abgegrenzt, ja.
War ja auch wahrscheinlich, würde ich sagen, eine sehr gesunde Maßnahme.
Ja, also ich bin da trotzdem alle 2-3 Wochen bei der Familie. Ne, aber ich fühle mich freier, weil ich, ja, ne, wie vorhin auch gesagt, ich bin nicht der Sohn von, dann ist das für mich schon mal ein Druckballon, sage ich mal, weniger.
Ja, also halten wir mal fest, von der Erwachsenenperspektive siehst du einen sympathischen, ich füge hinzu, gut aussehenden, finanziell unabhängigen jungen Mann. So, also bist schon mal ganz klar gut sichtbar.
Ja.
Was ist noch so ein Glaubenssatz, der dir zusetzt? Da ist immer so eine Verstrickung mit Schuld, dass du sehr verantwortlich bist auch für das Glück deiner Eltern.
Ja, zumindest möchte ich nicht schuld daran sein, dass es anderen schlecht geht,
ja,
und nicht negativ auffallen.
Ja, und das, ja, ist sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja.
Du hattest ja vorhin auch erwähnt, dass du gesehen hast bei deinen Geschwistern, die sich getrennt haben, wie schlecht es deinen Eltern gegangen bin und das ist ganz klar mitgeschwungen, das kann ich Ihnen jetzt nicht auch noch zumuten, wenn die Beziehung in die Brüche gehen würde. Den nehmen wir mal als nächstes. Jetzt geh mal ganz krass nochmal in dein Erwachsenen-Ich, beobachte die Situation nochmal von außen. Wie sehr bist du verantwortlich für die Gefühle in deiner Familie? Dass die sich gut fühlen. Bitte analysier das mal ganz nüchtern von außen.
Naja, nüchtern und objektiv bin ich dafür gar nicht verantwortlich.
Aha.
Würde ich sagen.
Weil? Argumente?
Ich kann ja deren Gefühle nicht steuern.
Ja.
Ja, also es ist ja am Ende, mein Kopf weiß ja, egal was ich mache, die Menschen werden reden. Ob die sich jetzt zu einem bestimmten, ist ja wieder das Thema Perspektive, ob die sich jetzt zu einem Thema positive Gefühle entwickeln oder negative Gefühle, das habe ich gar nicht in der Hand. Ne, der eine freut sich über eine Information, der andere freut sich nicht über eine Information. Ja. Also ich habe das eigentlich gar nicht in der Hand. Ich glaube, mein Thema ist, ich möchte nicht schuld dran sein, dass meine Eltern wieder weinen,
genau,
schlechte
aber
Gefühle
auch da.
Haben.
Jetzt guck mal ganz brutal, wirklich vom Verstand drauf. Wenn deine Eltern nicht gut klarkommen, weil eins ihrer Kinder sich getrennt hat, wessen Problem ist das denn jetzt wirklich?
Das Problem meiner Eltern.
Würde ich auch so sehen. Und zwar ganz klar. Also, dass sie damit klarkommen müssen, dass ihre Kinder vielleicht mal sich trennen oder dass sie nicht so eine gute Zeit haben. Und dass sie als Eltern aber trotzdem stabil bleiben und sagt, tut mir leid, aber so das Leben ist halt manchmal nicht leicht. So, sondern das ist wirklich die Verantwortung deiner Eltern. Und dadurch entsteht ja auch so viel Verstrickung immer in der Familie. Ne? Ach, wenn die Mama so enttäuscht ist, da können sich die Kinder ja gar nicht abgrenzen. Das Schlimmste, was es ja immer gibt, sind enttäuschte Mütter oder enttäuschte Väter. Aber Mutter ist fast noch schlimmer, wenn die enttäuscht ist. Ja, dann will, das kann man sich als Kind kaum abgrenzen von einer enttäuschten Mutter. Aber das sind natürlich auch wiederum von der Elternseite zu viel Verantwortung, was die Eltern dann auf ihre Kinder laden. Nach dem Motto, die implizite Botschaft ist ja da, verhalte ich so, damit ich nicht enttäuscht bin.
Ja, das haben meine Eltern nie so wirklich gesagt. Meine Mama sagt auch immer, ne, heirate die Frau, die du willst. Ne?
Ja, deswegen also, sage ich ja implizit. Das ist nicht das, was sie sagen, aber das, was das Kind ja erlebt, was passiert. Das ist ja noch viel schlimmer. Weil wenn man es sagen würde, könnte das Kind sagen, sag mal, spinnst du, ich bin doch nicht für dein Glück. Aber dieses Gelebte, es wird ja nur so gelebt. Du hast es ja wieder erlebt bei deinen Geschwistern. Ne? Das wird nicht gesagt, aber es wird du siehst es live und in Farbe. Ja, sie sind total belastet, sie sind enttäuscht. Und dadurch entsteht ja so eine Verantwortung in dir.
Ja, manchmal wünsche ich mir wirklich, dass das so wie bei meinen deutschen Freunden ist, dass die, ja, dann haben die halt eine Freundin, bringen sie mit nach Hause und wenn es nicht passt, dann ciao nach 2 Jahren oder nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass, also bei uns kannst du das gefühlt nicht machen. Nicht, was, weil meine Eltern das nicht akzeptieren würden oder so, aber ich kann dir sagen, in meinem näheren Umfeld von meinen Cousins und Cousinen hat noch niemand eine Freundin mit nach Hause gebracht.
Ja. Schwierig so zwischen den Kulturen zu sitzen.
Das ist wirklich schwierig. Ne? Das ist wirklich.
Aber wir waren jetzt gerade bei diesem Abgrenzungsding. Also geh du nochmal in dein erwachsenes Ich, weil auch die Entscheidung mit den Kulturen kannst du eigentlich auch von dort aus ganz gut treffen. Also welche Werte will ich wirklich leben? Wir können das heute nicht alles machen. Es geht mir jetzt ein bisschen ums Prinzip. Wir gehen nochmal zu dem Thema, ich bin für das Glück meiner Eltern verantwortlich. Ich fasse es jetzt mal so zusammen. Und du gehst nochmal brutal in die Erwachsenenperspektive von außen.
Was genau?
Bist du für das Glück? Also geht es um Argumente. Wenn man so identifiziert ist mit seinem inneren Kind, mit seinem Schattenkind, dann ist immer nur das Gefühl, ich fühle mich schnell schuldig. Oder ich habe so das Gefühl, ich darf das meinen Eltern nicht antun. In der Erwachsenenperspektive geht es immer um den klar denkenden Verstand, der auch argumentieren kann.
Also ich bin nicht für das Gefühlsleben meiner Eltern verantwortlich.
Ja, also das siehst du ganz klar.
Das sehe ich, ja.
Okay. Und im Zweifelsfall gibt es dafür ja auch immer noch Argumente, ne? Dass man sich auch wirklich mal Argumente aufschreibt. Also wir hatten jetzt einmal dieses, ich bin unsichtbar und einmal, ich darf mich abgrenzen, so wäre es positiv formuliert. Ich darf mich von den Gefühlen meiner Eltern abgrenzen. Also ich bin nicht verantwortlich, ich darf mich abgrenzen. Es geht mir darum, dass du klarer siehst, was die Realität im Hier und Jetzt ist und nicht deine gefühlte Realität als Kind oder als Jugendlicher. Und wenn du es vom Verstand erstmal klar hast, kannst du daran arbeiten, dass du es auch irgendwann so fühlst. Nur du brauchst erstmal eine Position. Und als du hierher gekommen bist heute, oder als wir das Gespräch begonnen haben, waren deine Positionen nicht klar. Weder die Position, was ist eigentlich wirklich mein Problem? Habe ich überhaupt ein Problem? Noch die Position, wo ist eigentlich die Vergangenheit und wo ist die realistische Gegenwart im Hier und Jetzt? Und darum geht es am Ende des Tages ja immer, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Und dein Selbstwertgefühl, was das Epizentrum und der Grund für deine Bindungsangst ist, das ist eine Prägung aus der Vergangenheit, die willkürlich ist, vollkommen willkürlich. Das sagt nichts, 0,0 über deinen Wert aus. Und das ist so wichtig, dass du das im Kopf klar kriegst. Weil dann kannst du es irgendwann auch fühlen. Wir können jetzt mal gerade ja nochmal versuchen, vielleicht magst du dafür auch kurz mal die Augen schließen, dann kommt man leichter mal mit seinen eigenen Gefühlen in Kontakt. Und auch ruhig in den Bauch hineinatmen, dann ist man auch nochmal ein bisschen entspannter. Wenn du jetzt nochmal so fühlst, was du eben erkannt hast, du bist sichtbar, du siehst gut aus, du stehst mit beiden Beinen im Leben, du bist unabhängig. Dass du jetzt einfach auch mal fühlst, was wir eben oder du eben klar erkannt hast von deinem Kopf aus. Kannst du das spüren, so im Brust-Bauch-Raum,
wie sich das anfühlt? Ja, ich spüre warmes Kribbeln im Brustbereich. Mhm.
Okay, das heißt, jetzt ist es sozusagen auch noch im Gefühl angekommen, ja? Prima. Und jetzt stell dir on top noch vor, ich darf mich abgrenzen von den Gefühlen meiner Eltern. Die sind für sich selbst verantwortlich. Wenn du diese Klarheit auch nochmal versuchst zu fühlen, also wie fühlt sich diese klare Einsicht an? Im Brustbauchraum.
Ja, es fühlt sich ähnlich, ne? Es ist so ein wärmeres Kribbeln im Brustbereich, aber weniger intensiv, weil ich da noch so ein bisschen dieses Verantwortungsgefühl habe.
Weil du da noch nicht so ganz klar im Kopf bist.
Ja.
Ja, okay. Aber du merkst schon mal, du kannst auch gerne die Augen wieder aufmachen, dass das funktioniert.
Ja.
Und ich glaube, das wäre für dich. Wir können ja hier jetzt nicht alles lösen. Die allerwichtigste grundlegende Übung, um für dich klar zu werden, auch was die Werte betrifft, weil da bist du auch am Schwimmen zwischen der deutschen und der afghanischen Kultur. Auch da kannst du für dich sortieren, indem du mal brutal in dein Erwachsenen-Ich gehst, also wirklich dich mal wirklich nur vom Verstand aus, was sind meine Werte, was finde ich für mich richtig? Und dann gibt es ja auch immer im Erwachsenen-Ich Argumente, im inneren Kind, es ist ja immer nur so das Gefühl im Schattenkind, aber im Erwachsenen-Ich kannst du durchaus argumentieren, warum du für diese Werte eintrittst, weil Argumente geben auch Standpunktsicherheit. Weil du ja von dem Wertesystem in deinen Kulturen auch unsicher bist. Du sagtest ja eben in meinem Umkreis, mein Cousin würde nie eine Freundin nach Hause bringen, weil das gegen den Wert ja verstößt. Ja, dass man irgendwie dann die Frau heiratet. Und da sind ja lauter Unentschlossenheiten auch bei dir. Wo stehe ich jetzt kulturell? Bin ich jetzt so?
Ich weiß zumindest, wo ich stehen möchte. Ich möchte nicht in diesem altmodischen Gedankengut.
Ja.
Da möchte ich gar nicht stehen. Aber anscheinend bin ich da gefühlstechnisch noch irgendwie.
Richtig. Und deswegen haben wir ja heute das ganz Wichtige gemacht, Das eine ist das Gefühl, so fühlt es sich an. Aber was sagt denn mein Kopf dazu? Und dann in dieses Erwachsene-Ich zu gehen. Wir haben es eben mit zwei Glaubenssätzen gemacht. Mit, ich werde übersehen. Und mit,
ich genüge nicht.
Ja, wir haben es noch mehr ein bisschen eben, okay. Mich sieht man nicht, aber genüge nicht. Damit kannst du das spielt da ja alles mit rein. Und dann noch für das, ich darf mich nicht abgrenzen. Ich bin für das Glück meiner Eltern verantwortlich. Da haben wir ja mal ganz klar das Gefühl, was sich so anfühlt, von dem Verstand getrennt. Und genau mit dieser einfachen Übung kannst du auch Werte, wo du einen Struggle hast, ne? Wo bin ich denn da jetzt? Fühlt sich irgendwie so komisch an. Nochmal ganz klar in deinen Kopf gehen, so wie wir es eben auch gemacht haben. Ja. Und für dich eine Position finden. Und wenn du die hast, dann kannst du es auch nochmal fühlen. Wie fühlt sich das jetzt an, damit es nicht nur so theoretisch bleibt?
Das, so wie ich das jetzt verstanden habe, wäre dann auch ein Thema mit dem Selbstwert, was ich mit meiner Therapeutin dann noch mehr fokussieren könnte.
Ja, auf jeden Fall. Wie geht's dir jetzt im Moment mit dem Gespräch? Ich denke, wir sind für heute so ziemlich am Ende. Wir haben viel besprochen. Wir haben so mal klar bekommen, was eigentlich dein wirkliches Problem ist und haben auch am Ende ein paar Übungen gemacht. Was geht jetzt gerade so in dir vor?
Also ich fühle mich ein bisschen erleichtert, aber auch ein bisschen erschlagen, aber eher erleichtert. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich habe viele Fäden irgendwie ausgebuddelt. Ich weiß aber nicht, welchem Faden ich folgen soll.
Genau.
Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt zumindest eine Richtung habe und sagen kann, okay, das Thema Selbstwert, damit würde ich beginnen. So habe ich das jetzt verstanden. Und jetzt habe ich zumindest mal einen Fahrplan und kann sagen, okay, die anderen Fäden, die lasse ich jetzt erstmal liegen. Die lösen sich vielleicht mit dem Thema Selbstwert automatisch auf. Aber jetzt habe ich zumindest mal, ja, kein Blumenstrauß an Themen, sondern ein Thema, dem ich mich widmen möchte und widmen kann und das dann auch so verfolgen kann und möchte natürlich.
Genau, also richtig. Also für mich war ganz wichtig, dass du nochmal wirklich einen klaren Blick darauf kriegst, was ist eigentlich wirklich mein Problem? Weil da waren ja ein paar Fragezeichen in der Luft. Und was ist so eine Exit-Strategie, ne? Und zum Thema Selbstwert haben wir ja eben auch schon Übungen gemacht, einfach zu trennen. Okay, das war früher eine willkürliche Prägung, aber die Realität von heute ist doch ganz anders, was meinen Wert betrifft. Und es ist ja einfach so, weil du eben sagtest, Blumenstrauß. Es geht letztlich ja immer um Strukturen und am Ende des Tages liegen die Dinge eigentlich immer einfach. Und der Selbstwert ist im Grunde genommen das Epizentrum für alle möglichen Probleme. Und wenn du den stabilisierst, dann ist es genauso, dann wird der ganze Strauß sich anders einfärben, weil alles andere hängt davon ab. Der Rest ist nur noch Thema und Variation. Dann wirst du immer klarer. Ja. Und das ist ja das, was du brauchst, einfach mehr Klarheit. Wo stehe ich gerade? Was will ich gerade? Wer bin ich? Was ist mein Wert?
Genau. Nee, vielen Dank. Also ich habe das Gefühl, dass ich da jetzt in die Richtung auf jeden Fall mit Unterstützung wahrscheinlich noch deutlich Fortschritte machen werde.
Sehr gut, das freut mich. Sehr gern geschehen. Ja, das war's mal wieder mit Stahl, aber herzlich und mit Ali, dem ich sehr dankbar bin für seine offenen Worte. Und ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber ich fand es einfach auch sehr spannend, mal so ein bisschen tiefer zu tauchen mit einem Menschen, der in zwei Kulturen aufwächst und deswegen auch öfter mal so ein bisschen zwischen den Kulturen steht. Aber letztlich haben wir ja dann doch sozusagen das Epizentrum, den eigentlichen wahren Grund für seine Bindungsangst herausgefunden. Und ich denke, das war für Ali heute ein ganz wichtiger Schritt, weil als er das Gespräch begonnen hat, war er ja so am Schwimmen. Ne? Ist es das oder das oder ist es Kultur und hin und her. Denn diese klare Sicht, ja, das ist es wirklich, macht es real und dadurch auch handhabbar, weil er jetzt einen Hebel hat, wo er wirklich auch konkret ansetzen kann. Und wie ich ja nicht müde werde zu betonen, liegen die Dinge im Letzten immer ganz einfach. Und das Selbstwertgefühl spielt eigentlich immer eine ganz, ganz tragende Rolle. Und der Rest drumherum, die ganzen Themen, sind einfach nur Thema und Variation wie in der Musik. Aber die Grundmelodie ist eben das Selbstwertgefühl. Und ich bin gespannt, wie Ali damit weitergeht. Und ich denke aber, ihm wird das ganz gut gelingen, weil er ja doch ein sehr selbstreflektierter Mensch ist und der wirklich sich mit seinen Themen auseinandersetzt. Ja, das war's für heute mit Stahl aber herzlich und bis zum nächsten Mal. Deine Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Ann Groß.